Das ist übrigens mein Butter ist zu fest Fehlkauf des Tages. Ich finde, das ist ein weirdes
Das
Instrument.
sieht aus wie ein Wiegemesser, aber mit vier Klingen.
Hat aber auch ein bisschen Steigbügel-Vibes.
Ja.
Ich finde, es sieht ein bisschen aus, als würde man, gehört das zum Fahrrad vielleicht oder zu einem Sattel.
Und das wurde dir wie verkauft?
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, von dem 15 bis 30 Gramm am Tag komplett in Ordnung gehen. Wir sprechen über Butter. Hallo Jule.
Hallo liebe Anke.
Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind diese 15 bis 30 Gramm Butter pro Tag. Das sind 1 bis 2 Esslöffel ungefähr. Ja. Finde ich irgendwie viel. Ich dachte, dass man weniger Butter pro Tag essen sollte.
Ich überlege gerade, also so Aufstrich wird gerne mal, also ein Esslöffel würde ich sagen, sind 2 Scheiben Toast oder 2 Scheiben Brot. Und dann noch einmal zum Braten.
Sehr großzügig berechnet.
Auch, ja, also auf jeden Fall nicht, also du musst es dann nicht so ganz dünn auf dein Knäckebrot kratzen, ist schon ein bisschen.
Ja, und Braten macht man dann ja auch oft in Ölen und so.
Genau deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob, also ich würde auf gar keinen Fall jeden Tag auf diese Buttermenge kommen, weil es gibt Tage, da schmiere ich mir ein bisschen Frischkäse aufs Brötchen oder esse halt einen Joghurt oder eine Banane oder sowas und brate alles irgendwie in Olivenöl an.
Aber und dann gibt es natürlich auch andere Tage.
Dann gibt es einen Risotto-Tag, dann könnte es sein, dass das mit den 30 Gramm knapp wird.
Ja, das stimmt. Das muss man dann vielleicht auch auf die Woche rechnen oder wenn man mal einen kleinen Kartoffelpüree-Tag hat oder sowas.
Oh, ja, stimmt, da habe ich sofort die 30 Gramm voll, aber frag mich nach Sonnenschein. Ja, nun gut, aber das heißt ja, dass Butter ist nicht der grundsätzliche Feind, sondern
Nein.
Butter ist tendenziell unser Freund.
Butter ist wahnsinnig lecker.
Ja,
und Butter hat nicht nur gesättigte Fettsäuren, sondern wirklich auch ungesättigte. Die ungesättigten sind die, die wir haben wollen. Die gesättigten, die sind immer in Verbindung mit diesem schlechten Cholesterin, LDL oder sowas. Aber ganz grundsätzlich gibt es, finde ich, wenige Lebensmittel, die so ballern wie Butter. So geschmacklich. Dass du so denkst, so, das macht, also du merkst, ob das da drin ist oder nicht.
Ich nicke ganz, ganz eifrig. Und ich finde, dann sind wir nicht nur in so einem Bereich wie eben das Kartoffelpüree, du schmeckst einfach, ob da jemand an der Butter gespart hat oder ob da halt ordentlich Butter dran ist. Ich finde, das macht einen unfassbaren Unterschied und vor allen Dingen im Gebäckbereich. Und ich erinnere mich da ganz massiv an so ein, das Kastenweißbrot meiner Kindheit. Und ich mochte das nie. Meine Schwester hat sich das immer reingezogen mit so SZ-Schnitten drauf, aus so Schokoladentafeln auf Weißbrot. Und ich mochte das irgendwie nie, ich mochte den Geruch nicht so richtig, aber ich meine, was willst du denn eigentlich? Also ich meine, so ein süßes Toastbrot, warum mag jemand das nicht?
Ja, warum mag jemand das nicht?
Und dann kam ich tatsächlich Jahrzehnte später in einer Kochausbildung dahinter, ich habe für so ein Gala-Weihnachtsbuffet, habe ich 5 Kilo Ziehfett geschnitzt.
Oh.
Ich habe so einen Engel geschnitzt, den man dann auf so ein Buffet draufgelegt hat. Und das war Ziehfett. Ziehfett ist die etwas kostengünstigere Fettvariante zur Produktion von, wenn du sehr, sehr viel Blätterteig wirklich in so größeren Bäckereien, Konditoreien machst. Dann kaufst du so blockweise dieses Ziehfett.
Was sich wahrscheinlich auch besser verarbeiten lässt.
Auf jeden Fall, weil das ist A, eine Margarine, das heißt, es ist schon mal günstiger als eine Butter. B, da ist Mehl mit drin. Und deswegen, das ist dieses Ziehfett. Und das hat so einen ganz bestimmten, prägnanten Geruch.
Ah, ja.
Und ich saß in meiner kleinen Azubi-Butze und habe da irgendwie nachts um 1 diesen Engel geschnitzt aus diesem Ziehfett. Alles war voll mit Ziehfett. Das war auch irgendwie ein bisschen
Das heißt, du musstest aus dem Ziehfett quasi eine Form machen.
Ja.
Das heißt?
Ich habe modelliert.
Das finde ich aber wild, weil ich so denke, dass man das jetzt mal so versteckt in der Backware, das ist ja das eine. Aber dass man das auf schön macht?
Das ja, also wie gesagt, das war so eine kleine, das war eine Deko auf einem Buffet. Das wurde nicht mitgegessen.
Ah, ja,
das war okay. Jetzt nicht, dass jemand ein Löffelchen in die Hand bekommen hat.
Und dann ab ins Ziehfett damit.
Und dann ab ins Ziehfett und schön aufs Baguette gestrichen, sondern nee, das war, ich weiß auch nicht genau, warum ich das, weiß ich, ich war da in der Patisserie und da machen die ja immer so wahnsinnig tolle Figuren aus Schokolade und die stehen dann so dekomäßig.
Ja, und Zucker
und ich dachte
und
mir,
auch, ne?
Leute, ich kann auch nicht so gut Schokolade, ich mache erstmal Ziehfett. Und dieser Geruch, ich hatte den über Tage in meiner Wohnung an meinen Klamotten. Ich hatte das Gefühl, ich kriege den von der Haut gar nicht mehr runter. Und das ist genau dieser Geruch von diesem Kastenweißbrot, wo du genau weißt, da ist keine Butter drin.
Ja,
da ist ein Ziehfett drin. Das riecht anders, das schmeckt anders. Und das ist bei mir echt so ein nee.
Ich meine, das Gegenteil passiert ja, wenn dann Butter in Backwaren drin ist. Ne?
Nicke
also,
so eifrig.
Croissants. Oh,
Brioche.
So mit
ich möchte einen Raumspray
genau,
mit Brioche
ist
haben.
Ei ist so ein angereicherter Teig. Da kommt
Brioche
der Ei
ein,
rein
ja.
Und Butter auf jeden Fall.
Ist ein
halt
schwerer
auch.
Hefeteig
ja.
Mit viel Butter, genau.
Und ich finde auch, dass ein gutes Croissant, das kann auch ruhig ein bisschen Gewicht haben. Das muss
Fall.
Nicht nur super fluffig sein, sondern ich finde das schon auch geil, wenn man merkt, da ist mit Butter gearbeitet worden. Und als ich in Seoul gerade war, beziehungsweise in Südkorea, habe ich Salt Bread entdeckt. Und das Zeug ist so pervers.
Salt Bread, Salzbrot?
Salzbrot.
Ich will alles darüber wissen.
Das ist eine Mischung aus Brioche und Croissant mit französischer Salzbutter. Man kann darüber diskutieren, ob man französische Butter nach Südkorea importieren muss. Alles gut. Aber das ist tatsächlich, also es ist so wie so ein kleines Hörnchen gewesen. Und hat wirklich diese deutlich schmeckbare Butter und auch Salznote gehabt. War aber nicht so laminiert wie ein Croissant. Also ne, man hat schon gemerkt, dass man nicht so klar die Lagen erkennen konnte.
Ah, okay, ja.
Und das war so eine fluffige Geilheit, wo dann auch unten, wo du gemerkt hast, dass das auf dem Blech lag, so ganz leicht die Butter dann auch so, das willst du beim Croissant nicht haben, ganz minimal rausgelaufen und so ankaramellisiert ist. Und das hatte dann so eine
ich möchte da jetzt
salzige
anweisen.
Butterkruste unten. Mm-mm.
Eine
und
salzige Butterkruste auf einem süßen Hefegebäck. Ich flipp aus.
Das,
ich flipp einfach aus.
Wurde so in Tüten A6 verkauft und das ist für mich eine Tüte, die man sich zu zweit teilt.
Ja, warum denn eigentlich nicht?
Also. Das war wirklich, wir haben uns da auch durch verschiedene durchgetestet. Das OG, was so ein bisschen auch den Food-Hype ausgelöst hat, das war wirklich einfach total geil. Also ja, Salt Bread.
Klingt wundervoll.
Ich möchte das auf jeden Fall, wenn eines Tages mal wieder ein Backofen da ist, dann bin ich bereit, da rauszufinden, wie es funktioniert.
So, und das Ding funktioniert ja einfach komplett über Butter. Wenn du diesen essentiellen Geschmack dadurch eben zum Beispiel eine Margarine ersetzen würdest, das Ding schmeckt ganz anders.
Das verliert komplett seine Magie.
So, jetzt können wir uns ja erstmal fragen, bevor es die Magie verliert, wie kommt die Magie eigentlich rein, beziehungsweise wie wird Butter eigentlich hergestellt? Was ist ein Butter überhaupt? Also wir haben Milch, was passiert dann?
Ja, also erstmal haben wir Milch, die natürlich einen bestimmten Fettgehalt auch hat. Und je nachdem, mit was das Tier auch gefüttert wurde, verändert die natürlich auch nochmal ihren Geschmack. Auf jeden Fall kommt die Milch, weil du willst, eigentlich ist Butter das Fett von der Milch.
Ja.
Und damit du das kriegst, musst du erstmal die ganze Milch in eine Zentrifuge hauen. Und da trennst du dann quasi die Sahne raus. Und jede Person, die schon mal Sahne zu doll geschlagen hat, die hat dann irgendwann gedacht, scheiße, das ist ja gar nicht mehr fluffig, sondern bröselig. Da kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt Butter gemacht. Weil in der Industrie wird das nennt man tatsächlich Butterung, finde ich schön. Es wird in eine Buttermaschine gegeben, wo dann eben der Rahmen so lange geschlagen wird, dass diese Fettstruktur aufgebrochen wird und dann hast du halt Butter und du hast Buttermilch.
Also man kennt ja noch auch diese vielleicht, weiß ich nicht, aus Xanten aus dem Freilichtmuseum, diese Buttertöpfe, wo dann so Butter gestampft wird, das ist ja quasi eine Form von Zentrifuge letztendlich. Genau. Und also das sind dann einfach diese Holzeimerchen, die ja dann quasi durch so eine Art Pöller oder was auch immer versperrt werden und man bewegt diesen Schneebesen oder was das ist, genau. Den bewegt man ja die ganze Zeit. Und ich kann mich daran erinnern, es war in der 4. Klasse, ich komme ja vom Land, und wir haben die Aufgabe bekommen, wir sollten mal zum nächsten Viehbauern im Dorf gehen und fragen, ob wir ein bisschen Rohmilch haben dürfen, in so ein Glas rein. Und dann sollten wir dieses Glas schütteln, bis Butter entsteht.
Crazy.
Und
das hat aber gedauert, oder?
Das hat ewig gedauert, aber wir haben es durchgezogen. Also wie gesagt, zwei Mädchen in der 4. Klasse und wir sind wirklich ganz, ganz stolz, aber auch ein bisschen ängstlich zu diesem Bauern. Und der hat uns dann natürlich, also wie viel Milch waren denn das? 50 Milliliter oder sowas. Einfach in so ein kleines Marmeladenglas, Deckel drauf. Und dann haben wir immer geschüttelt, bis der Arm lahm war. Und dann war die andere wieder dran. Und ich glaube, nach ein paar Stunden irgendwann hatten wir tatsächlich da so ein Brocken Butter in der Molk oder was, also in dem Rest, in der Buttermilch liegen, und haben diese Butter dann unserer Lehrerin geschenkt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es gegessen hat oder ob sie sich einfach dachte,
da waren Kinderhände dran, habt ihr gut
Idee
gemacht.
Idee ist schön, ganz toll, ich markiere mir das, ich mach mal einen kleinen Herzsticker neben euren Namen. Naja, auf jeden Fall fand ich total spannend, dass man das auch so machen kann.
Und tatsächlich, man kann natürlich auch den Shortcut gehen, wenn man jetzt keine Rohmilch nimmt, sondern Sahne, einfach geht das verhältnismäßig schnell und verhältnismäßig easy. Also man braucht auch wirklich, eigentlich braucht man wirklich nur ein Glas und das muss man schütteln. Und wenn man Sahne hat, dann ist das, glaube ich, eine Sache, das dauert keine Viertelstunde. Du kannst es dann natürlich, also du musst es dann so ein bisschen abspülen noch und am besten auch noch kneten, damit du dann halt irgendwie möglichst viel Flüssigkeit daraus bekommst und so. Aber das ist tatsächlich, also, und auch wenn man aus Versehen Sahne zu weit geschlagen hat, dann embrace it und schlag die einfach weiter, weil dann hast du Butter, musst du nichts wegschmeißen. Es ist tatsächlich.
Finde ich voll der gute Hack. Gefällt mir.
Ja, also.
Ich bekomme auch manchmal so ganz geile Reels reingespült, wo dann diese Butter eben zum Kneten noch auf so einem Band liegt und dann quasi, also in so kleinen Manufakturen, wir sprechen hier wirklich nicht irgendwie von Arla oder irgendwas riesengroßen, sondern eher so kleine Buttermanufakturen und dann liegt halt wirklich diese gelbe Butter auf so einem, ja, wie so eine Art Kofferband und wird dann da immer so ein bisschen umgefaltet und umgeknetet und nochmal umgefaltet, um halt möglichst viel Flüssigkeit rauszuholen. Und dann gibt es natürlich auch noch die, wo die dann so, das finde ich auch total schön ASMR-mäßig, wo dann diese Butterstücke mit so Holzpaddeln in Form
so geschlagen
geknopft
werden. Ja, ja. Und ich meine, da gibt es ja auch ganz kunstvolle Sachen, dass so ganz traditionell das dann in so Holzförmchen auch so rein, ja, wie reingepresst wird und du dann so richtig kunstvolle, schön verzierte Butter hast und so. In niederländischen Supermärkten zur Weihnachtszeit und zur Osterzeit auch gerne mal Themenbutter. Ich hatte schon meine Sinterklaas-Butter auf jeden Fall vom Albert Heijn. Und die gibt es auf jeden Fall auch um Ostern rum. So eine,
wie sehr liebe ich das denn?
Das sind einfach, also es heißt dann halt irgendwie Kerstbutter, also so Weihnachtsbutter.
Ja.
Und dann ist das hier der Sinterklaas, der in so einem stiefelförmigen Schlitten sitzt.
Daran liebe ich einfach alles. Was mir zuletzt eben in belgischen Supermärkten aufgefallen ist, das ist ja hier quasi ums Eck und möglicherweise war ich ja für die Chips-Folge nochmal ganz kurz in Belgien. Kann ja sein.
Und wenn man Chips holt,
kann man ja auch mal einen Blick ins Kühlregal werfen. So, und da ist mir eben aufgefallen, dass da sehr viele, vor allen Dingen auch kleine Butterpakete drin liegen, die alle so ein bisschen handgemachter aussehen. Mhm. Da liegt natürlich auch hier Paysan Breton, wie auch immer. Also das ist ja keine, das ist eine französische Butter. Das ist ja einfach eine große Manufaktur, die aber trotzdem sehr leckere Butter machen.
Ja, die machen auch sehr leckeren Frischkäse.
Die haben auch so eine richtig geile Salzbutter. Und dann sieht dieses Papierchen auch immer so ein bisschen kariert aus.
Es sieht ja alles ein bisschen more artisanal aus als die und gute dann deutsche Markenbutter.
Also, und ich finde, genau, die sehen ja in einem deutschen Kühlregal, sehen die ja schon total handgemacht aus. Dabei ist das wirklich, das ist eine richtig große Molkerei. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie kleiner Familienbetrieb oder sowas. Ich finde dennoch, dass die sehr geiles Zeug machen. So, und dann liegt aber in belgischen Supermärkten, liegt dann quasi irgendwie ein oder zwei, so ein bisschen, wo du sagen würdest, ja, das ist eine industrielle Herstellung. Und dann liegen da aber mindestens drei, wenn nicht sogar vier oder noch mehr Butterpakete, die sind wirklich in so eine Art Backpapier eingewickelt. Die sind auf jeden Fall von wesentlich kleineren Milchbauern, Milchbäuerinnen und auch ein bisschen handwerklicher gemacht. Die gibt's dann auch in so 125 Gramm Paketen, immer in entweder rot für gesalzen, blau für ungesalzen.
Das finde ich auch, das ist ja, glaub, rot ist ungesalzen.
Nee, rot ist, also ich habe gerade eine in der Hand mit Zuten, gezauten, gesalzen und ist rot.
Ich meine, wenn man nach Frankreich geht, ich habe das Gefühl, dann wird die Klaviatur noch ein bisschen breiter. Ich war im Frühjahr im Elsass und da bin ich in so einem Markt komplett ausgerastet, weil die dann so Juso-Butter hatten, wo dann so... Wo ich dachte, das ist eine saure Butter, aber es war eher eine bittere Butter.
Ja.
Da wurde eher so mit so Juso-Schale gearbeitet.
Oh, und ich dachte spannend.
Mir so, also da können, also es gibt ja immerhin, aber das ist dann auch, ich finde es ein bisschen scammy, dass es gibt auch, ist die von Gérardmer, diese Meersalzbutter, die auch so.
Ja, hier Le Président oder so.
Ja, irgendwie sowas. Das finde ich ein bisschen scammy. Ich finde, dass manchmal Bioläden sehr solide Buttern haben, die es teilweise auch schon in den Supermarkt geschafft haben. Aber auch dieses Prinzip, dass man so standimäßig gesalzen oder ungesalzen hat, ist auch noch nicht so doll angekommen. Ich habe das Gefühl, es gibt doch hier so, du hast gerade schon Ala erwähnt, alles, was so eigentlich Margarine ist, aber auf Butter gemacht, da gibt es irgendwie gesalzen oder ungesalzen. Ja.
Aber im Butterbusiness eigentlich nicht. Und es gibt auch irgendwie immer so, es gibt einmal irisch und dann die deutsche Markenbutter und dann halt noch das günstige Produkt davon.
Ja, und einmal nochmal Bio und das war's, ne?
Irgendwie schon. Und mir hat nämlich auch mal eine Patissier hier aus Köln erzählt, deren Geschäftskonzept quasi die Vinoiserie ist es.
Die Blätterteigerei.
Genau. Die macht quasi hier das Café Gutschalt im Agnesviertel. Grüße gehen raus. Deren Geschäftskonzept ist ja quasi How-to-Blätterteig und die hat mir halt eben auch mal erzählt, dass die sich halt wirklich Butter aus Frankreich und aus Belgien besorgt, weil da einfach weniger Feuchtigkeit drin ist, weniger Flüssigkeit drin ist als in der deutschen. Wusste ich jetzt natürlich auch nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht.
Aber selbstverständlich gibt's auch da Rädchen, an denen man drehen kann. Wie viel Feuchtigkeit ist da drin? Wie aufgeschlagen und verarbeitet ist die? Wie viel Salzgehalt die hat die? Und das sind einfach so Rädchen, an denen irgendwie auch in anderen Ländern irgendwie stärker gedreht wird als in Deutschland. Und ich freue mich total, wenn ich nach Belgien fahre und ich sehe dann irgendwie so eine handgemachte Butter eben von einem kleinen Betrieb. Und dann nehme ich auf jeden Fall mal eine mit. Und Butter kann man auch super einfrieren, falls man denkt, oh, das schaffe ich aber gar nicht, die wird ranzig. Und ja, ich teste die halt auch einfach total gern gegeneinander.
Das ist nämlich auch der Vorteil, weil Butter hat ja so wenig Flüssigkeit und deswegen kann man die voll gut einfrieren. Also Sachen, die viel Flüssigkeit haben, da kann man sich eigentlich gut merken, wenn man die auftaut, dann werden die lätschert und das ist nicht mehr geil. Aber Sachen, die wenig Flüssigkeit haben, gar kein Problem. Und die meiste Butter, die eigentlich in deutschen Supermärkten rumsteht, das ist eine Süßrahm- oder eine Sauerrahmbutter eigentlich. Oder?
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass die Süßrahmbutter, dass da explizit nochmal Süßrahm draufsteht.
Okay, weil ich habe mich nämlich gefragt, weil im Bioladen steht es oft drauf, Süßrahm oder Sauerrahm. Und 50-50, ich kaufe das eine oder das andere.
Ja, ich musste tatsächlich nachgucken, was heißt denn eigentlich Süßrahm? Und ich werde das jetzt einfach genauso vortragen. Ich werde das jetzt hier nicht als mein Fachwissen verkaufen. Und zwar, Süßrahmbutter ist eine Art von Butter, die aus ungesäuertem süßen Rahm, in Klammern Sahne, hergestellt wird. Im Gegensatz zur Sauerrahmbutter wird der Rahm bei der Süßrahmbutter nicht mit Milchsäurebakterien gesäuert. Dadurch hat sie einen milden, sahnigen Geschmack ohne die typischen Säurenoten, die bei Sauerrahmbutter zu finden
sind. Ich glaube, Süßrahm ist dann die Stani-Butter, weil ich habe noch nie bei normaler Butter eine Säurenote so richtig doll geschmeckt.
Ich überlege gerade schon, ab und zu ist mal so eine kleine, eine klitzekleine Milchsäure ist unterwegs. Aber ja, da würde ich mir jetzt tatsächlich auch als kleinen Vorsatz vornehmen, dass ich einfach mal gegeneinander teste. Ja. Dass ich halt wirklich eine, wo, ja, aber habe ich das Wort Sauerrahmbutter jemals auf einer Packung gelesen?
Ich habe es auf jeden Fall schon mal auf Packungen gelesen, Biomarkt. Wirklich eben im Bioladen. Ja. Genau. Und ich glaube, ich kaufe immer eher Süßrahm. Dann gibt es natürlich außerhalb, also Butter kann man sich eigentlich immer auch gut merken, Kühlregal. Und wird schnell ranzig. Und soll nicht hoch erhitzt werden.
Verbrennt sehr schnell.
Genau, wegen Milchzucker, der da wahrscheinlich noch drin ist, ne?
Und die Molke verbrennt.
Im Gegensatz zu Butterschmalz, der außerhalb vom Kühlregal gelagert werden kann. In dem kannst du dir ein geiles Schnitzel braten. Da kannst du dir auch Bratkartoffeln machen. Kannst du alles mitmachen. Und Butterschmalz kannst du auch Ghee kaufen.
Ja.
Ghee und Butterschmalz ist, glaube ich, eigentlich ziemlich dasselbe,
ja,
oder?
Ja, genau das. Und es ist letztendlich, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ist es geklärte Butter?
Es ist geklärte Butter, genau.
Weil dann fragst du dich ja, wahrscheinlich auch wieder so ein geschmackliches Ding. Weil in unserer heißgeliebten Hollandaise ist ja geklärte Butter. Warum machst du nicht einfach Butterschmalz warm?
Boah, das ist eine gute Frage.
Ich vermute, dass es ein geschmackliches Ding ist, einfach diese, dass irgendwie ein industriell hergestellter Butterschmalz einfach.
Der hat ja schon auch noch eine andere Textur als Butter. Also der hat nicht dieses, du würdest dir, also theoretisch finde ich die Vorstellung, mal ein bisschen Butter pur zu essen, nicht so absurd wie ein bisschen Butterschmalz pur zu essen.
Ja, du würdest dir Butterschmalz ja auch niemals aufs Brot schmieren.
Nee, genau. Das hat eben
die Molke.
Man merkte eben genau, dass die Molke fehlt und so und dass das einen sehr starken Buttergeschmack hat, aber nicht mehr diese krasse Buttertextur. Und bei Hollandaise ist es doch auch so, sieht man klassischerweise, es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, ob man die festen Bestandteile dann abschöpft oder nicht, ne?
Ich glaube, mittlerweile gibt es auch diverse Rezepte, wo Leute wirklich auch die ungeklärte Butter einfach verarbeiten.
Und du auch so ein bisschen dann natürlich mit brauner Butter spielen kannst, die auch gerne mal Nussbutter genannt wird, die gar nichts mit Nüssen zu tun hat.
Nein, null.
Und das ist für mich Butter auf Steroiden.
Auf jeden Fall kann ich dir im Plätzchenbereich einfach nur so krass empfehlen.
Also braune Butter, das kannst du, glaube ich, besser erklären als ich.
Braune Butter. Du stellst einfach ein Stück Butter im Töpfchen auf den Herd, niedrige Temperatur und lässt das ganz langsam schmelzen und dann steigt eben das Gelbe, also Butterschmalz steigt quasi nach oben und da die Molke ist unten.
Und die macht Karamell dann,
und
ne?
Und die macht Karamell. Die bräunt so ein bisschen. Da muss man echt ein bisschen, man braucht ein bisschen Zeit und sollte in der Nähe bleiben.
Und wirklich niedrige Hitze.
Weil die verbrennt sehr schnell.
Ja.
In Schwarz wollen wir das nicht, sondern wir wollen wirklich so eine Haselnussigkeit. Das fängt auch irgendwann wahnsinnig an zu duften.
Mhm.
Und dann kann man da auch ab und zu unten mal ein bisschen vorsichtig rühren. Wir wollen aber auf gar keinen Fall da irgendwie mit einem Schneebesen rein oder sowas, auf keinen Fall. Und dann lässt man das Ganze wieder erkalten und kann das zum Beispiel ganz hervorragend in einen Mürbteig machen.
Boah,
und dann hat auf einmal dein geiler Mürbteig eben diesen nussigen, braune Butter-Flavor. Oder halt auch mal in so ein, man läuft sofort was im Mund zu sagen, in so ein Keksteig.
Oder einfach aufs Brot, Jule, ehrlich gesagt.
Oder einfach aufs Brot.
Ich habe mal
oder ins Kartoffelpüree. Oh mein Gott, braune Butter an Kartoffelpüree. Oh Gott, das ist gut. Ich flippe aus.
Man kann Butter auch sehr gut aufschlagen. Und ich habe mal braune Butter aufgeschlagen.
Ja, nice. Ja.
Also das macht man ja auch manchmal so im Keksplätzchenbereich,
ja,
dass man wirklich Butter nochmal mit, ja, entweder mit dem Handrührer oder mit so einem Rührgerät aufschlägt, die wird dann nochmal, weil dann kommt da ja Luft drunter und die wird dann nochmal fast weiß eigentlich. Das Gelbe
super
geht
hell.
Total weg.
Ganz, ganz fluffig.
Und das macht mega Bock und ich finde aufgeschlagene Butter voll okay.
Ich finde aufgeschlagene Butter ist ein kleiner Gamechanger, gerade so im Restaurantbereich, wenn du dann dein Brot, du bestellst alles und dann kommt vor der Vorspeise eben das kleine Brotkörbchen und dazu halt ein bisschen Butter so. Und wenn diese Butter aufgeschlagen wurde, das ist ein absolutes Fest.
Das ist richtig wolkig.
Das Ich finde, dass hier sowohl vorher als auch nachher das Temperaturspiel komplett key ist. Weil wenn deine Butter relativ kalt ist und aus dem Kühlschrank kommt und du versuchst, die aufzuschlagen, Alter, das wird gar nichts,
nee,
das wird überhaupt
das
nichts, sondern du musst die wirklich,
nicht.
Die musst du ewig draußen stehen haben und dann kannst du die, aber dann ist das Aufschlagen easy peasy, dann ist das gar kein Problem, wirklich Schneebesen, also ich würde das, also mit der Hand aufschlagen, da bist du echt beschäftigt, sondern mach das mit einer Rührmaschine, mit einem Rührkessel und dann geht das super, aber dann pack sie nicht wieder in den Kühlschrank. Weil dann wird
ja,
die so ganz seltsam,
nee, genau,
irgendwie hohl.
Das wird dann fast wie, ich kann das gar nicht beschreiben, so, ja, die, nee, das, ja, hohl,
so
hohl trifft es.
Hohl, irgendwie eine Form von porös, also so,
ja,
ganz weird. Und
das
ist, finde ich,
nicht.
Dann ein absoluter Pain, die dann wieder von der Kühlschranktemperatur auf diese geile, fluffige, streichfähige Konsistenz zu kriegen. Deswegen, also, aber das habe ich halt auch schon ein paar Mal erlebt. Du sitzt dann da und denkst dir so, weil das sieht ja von außen dann so aus, egal,
ja,
die haben die Butter aufgeschlagen und dann gehst du da mit dem Messerchen dran und denkst dir, oh nein, die haben die wieder kalt gestellt und haben die nicht früh genug vom Service wieder rausgeholt. Oh nee. Weil, also dann kannst du es auch sein lassen.
Ja.
Also dann ist die Magie halt auch vorbei. Und ich freue mich aber immer total, weil manchmal passiert es ja, wenn einem eben so eine geile, aufgeschlagene Butter serviert wird.
Dafür
braune
brauchst
Butter,
halt eine geile
mega.
Zimmertemperatur, ne? Also
ja,
das soll jetzt auch nicht so sein, dass dir das irgendwie halb wegläuft und dann schon wieder fast so anfängt, so komisch schmierig zu werden, so. Ich finde das schon auch geil, wenn, also es ist halt einfach kühl, aber trotzdem weich.
Im Konditorei-Jargon nennt man das pomadig.
Ja.
Ist genau so.
Also
Pomade
gut.
Ist ein altes Wort für, weiß ich nicht, Haargel, Haarwachs.
Ja, und Pomade ist, glaube ich, sein eigenes Genre.
Ja.
Also.
Ja. Und genau so ist es.
Und aufgeschlagene Butter ist das eine, was dir in so, sagen wir mal, einschlägigen Restaurants vorgesetzt wird. Das andere ist, dass da auch gerne mal eine geräucherte Butter kommt. Ist mir tatsächlich keine 3 Wochen her. Da gab es 2 Sorten Butter. Auf jeden Fall eine war eine Rauchbutter und Olivenöl und Salz zum selber dosieren.
Letzten Samstag. Und ich finde die Idee von der Rauchbutter, ich finde die schön, aber ich bin jetzt langsam mal durch damit. Also ich habe das Gefühl, dass mir eigentlich nur noch, also wenn ich essen gehe in einschlägigen Etablissements, die eben sowas machen, dann wird hier irgendwie nur geräucherte Butter serviert. Und mal ist es mit geräuchertem Hafer, es ist immer Rauch und die Zutat X oder nur Rauch. Und es ist total in Ordnung.
Ich frage mich, wie man den Rauch da überhaupt reinbekommt.
Ich glaube, es gibt wirklich mehrere Möglichkeiten.
Ich glaube,
es gibt wirklich die Version, dass Butter allen Ernstes geräuchert wird. Also in so einem Topf mit Spänen, die angezündet werden.
Ich meine, du kannst
werden.
Ja auch Fisch kalt räuchern,
ja,
ne? Dann kannst du auch Butter kalt räuchern.
Ja. Ich glaube aber auch, dass ganz, ganz viel über, dass da eine geräucherte Zutat mit drin ist, gemacht
ja,
wird. Und natürlich über
Liquid Smoke.
Good Old Liquid Smoke.
Ja.
Ganz genau.
Das ist eigentlich Raucharoma
ja,
mit ein bisschen Salz noch dabei.
Also ich glaube, dass wirklich in guten, ambitionierten Läden wird die Butter wahrscheinlich sogar selber kalt geräuchert.
Ja.
Und wie gesagt, ich will überhaupt gar nicht Grantelhubern. Ich freue mich aber darüber, wenn mir auch mal wieder was serviert wird, was nicht geräuchert ist.
Ich fand es schön, das in der Varianz mal drin zu haben.
Ja.
Man konnte sich verschiedene Brotsorten aussuchen.
Oh, das mag ich.
Und dann konnte man so ein bisschen Butterrondell spielen. Das fand ich irgendwie gut.
Oh, Butterrondell finde ich aber auch gut. Also, bei mir ist es so dieses, dann wird hier halt ein Schälchen serviert und da ist eine geräucherte
ja,
Butter drin. Und da gefällt mir halt ein Rondell, wo ich mich selber so ein bisschen durchprobieren kann. Das gefällt mir ein bisschen
besser. Ich muss halt auch sagen, Captain Obvious, herzlichen Glückwunsch, hat den Raum gerade betreten. Brot und Butter.
Ja, oh Gott.
Also, ohne Scheiß, ich übertreibe nicht, ich würde, glaube ich, einen halben Laib Brot ohne Probleme. Und da sind wir bei so einem 750 Gramm Brot, ne? Da sind wir nicht bei so einem 500 Gramm Moped oder sowas. Zieh ich dir weg. Ohne Probleme.
Natürlich sind wir, bin ich es auch so ein bisschen leid. Wir kennen alle dieses Narrativ. Du fragst jeden, ja, man muss es meistens nicht gendern, aber du fragst jeden Sternekoch überhaupt, was ist denn eigentlich dein Leibgericht? Und 9 von 10 sagen, ein gutes Brot,
hört
Butter
sich auch
und ein bisschen
so geil
Salz
an. Ist auch so schön humble.
Und du denkst dir so, ja, ist ja gut, haben wir schon vor 20 Jahren gehört. Ja, hat aber leider recht. Ja. Ist halt einfach mega geil. Also echt ein richtig gutes, egal ob Sauerteig oder ein gerösteter Brioche und da eine Butter drauf und ein bisschen Salz oben. Ja, was willst du denn machen? Es ist halt einfach fantastisch.
Du hast gerade schon gesagt, Jule, dass man Kekse bzw. Plätzchen voll hochleveln kann, wenn man da gebräunte Butter bzw. Nussbutter reinschmeißt. Wir werden uns weil wir können jetzt nicht in der Vorweihnachtszeit über Butter sprechen und keine Kekse backen, come on.
Captain Obvious ist schon wieder da. Ja. Hallo, guten Tag.
Manchmal muss man auch Basic Bitch sein, embracen. Wir backen jetzt Shortbread.
Ich lieb's.
Anke, bist du sehr aufgeregt?
Ich muss lachen darüber, dass wir den absoluten, kompletten Anfängerfehler gemacht haben und wirklich geplant haben, dass wir Shortbread backen.
Ja.
Und da steht ja nun in diesem Rezept.
Das ist das Erste, was da steht.
Take out fridge night before. Und ich sag mal so, eigentlich, wir haben das gemacht, damit wir jetzt Hacks testen können, wie man Butter schnell weich kriegt.
So könnten wir es auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr gut verkaufen.
Ich weiß aber auch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die so richtig super doll weich sein soll, die Butter, oder?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die super doll weich sein soll im Sinne von so pomadig, dass man sie auch so richtig schon...
Dass du dann so mit den Fingern
genau rein kannst. Genau, das nicht, weil ich glaube, das hat wirklich massiven Einfluss auf die Konsistenz von unserem Keks. Wir machen Shortbread. Ich finde, Shortbread ist so ziemlich der leckerste Butterkeks, den die Schotten oder generell jemand jemals erfunden hat. Ich mag auch, dass die so dick sind, dass es eben nicht so dünne kleine Keksis sind, sondern die sind ja wirklich fingerdick, daumendick.
Ja, die sind fast so dick, wie sie breit sind eigentlich.
Ja, oder genau.
Sagen wir doppelt. Die sind doppelt so, die sind auf jeden Fall so ein Zentimeter mindestens.
Hoch. Mindestens. Und die sind ja wirklich mürbe, flaky. Das ist ja das Wichtigste an diesem Keks, weil da ist keine Vanille drin. Da ist nicht irgendwie Frucht, Schokolade, Nuss, gar nichts, sondern das ist wirklich Mehl, Speisestärke, Zucker, Butter. Eine Prise Salz machen wir aber trotzdem ran.
Ich wundere mich gerade richtig, dass in diesem Rezept kein Salz steht. Nee, und das kann nicht
sein.
Nicht ein.
Das kann nicht sein. Nee. Bisschen Salz machen wir auf jeden Fall
dran. Da finde ich, darf sogar eine größere Prise dran, weil ich finde, so ein bisschen salty müssen
ist das sein. Eine ungesalzene Butter oder eine Salzbutter?
Das ist eine ungesalzene
das
Butter.
Das verstehe ich dann das wirklich gar nicht. Das ist auch eine, die im Rezept steht. Würde ich immer eine Prise Salz. Aber that's it. Das heißt, wir haben wirklich, es geht um Butter, es geht um Stärke und es geht halt irgendwie um diese flaky Textur. Und dafür brauchen wir halt eigentlich Butter, die offensichtlich über Nacht bei Raumtemperatur so sich akklimatisieren durfte.
Ich habe jetzt einfach mal...
Habe ich vielleicht ein bisschen verkackt.
Ich habe keinen Hack, den ich aus dem Internet habe, sondern der aus meinem Kopf kommt.
Mhm.
Weil man kann fermentieren im Backofen und zwar, wenn man nur die Lampe anmacht.
Nein!
Manche Leute machen da Tempeh drin. Und deswegen dachte ich, vielleicht funktioniert es ja auch, wenn man Butter in den Backofen nur mit Lampe legt.
Das Allernstes, diese kleine Glühbirne da drin.
Die macht ein bisschen halt warm.
Dass die ein bisschen wärmer macht.
Und das liegt jetzt wie lange hier drin, Jule? Halbe Stunde?
Ja, sowas.
Du kannst mal rangehen.
Ich guck mir das auf jeden Fall
super. Wir machen erstmal den Classic und alle trockenen Zutaten erstmal. Oder?
Absolut. Ja. Wir machen hier 250 Mehl. Guck mal, was ich hier für eine nette Schaufel habe. Die macht mir ein gutes Gefühl. Ich habe eine kleine Mehlschaufel.
Das ist richtig süß.
Kommt mir ein bisschen, backstubenmäßig vor. So, jetzt kommt Speisestärke. Maisstärke, Kartoffelstärke, egal, Hauptsache Stärke. Die macht natürlich
locker, ne?
Und vor allem, die macht auch diesen Mürbenbiss.
Ja.
Die macht auf jeden Fall auch diesen Mürbenbiss.
Dass sie das so im Mund
Ich bin sehr gespannt. Ich finde 125 Gramm relativ viel. Ich kenne das aus ganz vielen Rezepten, dass du so ein Esslöffel Mehl mit Stärke ersetzt. Gucken wir mal, was wird.
Was wird?
Was wird?
Und dann, das finde ich auch wild, es kommt Zucker und Puderzucker rein.
Ja, finde ich auch wild. Aber wenn dem so ist, dann 100 Zucker, 25 Puderzucker. Und dann bin ich gleich sehr gespannt, was die Butter im Backofen.
Ich bin auch richtig gespannt.
Was die Butter macht. Das ist wirklich
nicht getestet. Ansonsten müssen wir uns gleich hier mal die Butter in BH stecken oder so. in den TikToks, wo in Amerika wird doch immer so Butter per Stick verkauft.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was hat denn sonst Stick 125 oder sowas?
Sowas. Mhm.
Die wie so ein halbes Butterstück. Gerne mal in BH.
Ich habe gesehen in den BH, ich habe die Belly-Edition gesehen, wie die sich das so in den Hosenbund vorne an den Bauch stecken. Und ich habe auch die Butt-Edition gesehen, wie sie sich das dann hinten
in die Arschritze schieben.
Quasi in die Arschritze. So genau habe ich jetzt nicht hingeguckt, wie viel, also ob dann quasi noch der Schlüpper dazwischen ist. Aber man, also ja, finde ich, also es soll über Körperwärme funktionieren. Das, was eigentlich auch Hände machen würden.
Hoffen wir einfach, dass der Backofen geklappt
hat. Wir hoffen einfach, dass der genau das. So, guck mal, das haben wir doch.
Jetzt fehlt nur noch
Prise Salz. Wir dürfen das Salz, wir dürfen das Salz nicht vergessen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und auch nicht so ganz wenig. Bist du bereit?
Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so aufgeregt bin.
Plötzlich. Ready as can be. Du, Anke, ist auf jeden Fall was passiert. Zu 100%.
Schon, oder?
Es ist auf jeden Fall was passiert.
Ich glaube, wenn wir die jetzt noch...
Ich würde die reiben, oder?
Ich weiß gar nicht, ob man die reiben muss. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir die... Ich glaube, wenn wir die vorher ein bisschen in Würfelchen geschnitten hätten, das wäre noch...
Das wäre natürlich auch noch schlau
gewesen. Richtig smart gewesen.
Das wäre natürlich auch... Wie viel Gramm haben wir denn hier eigentlich? 250?
250,
glaube ich. Ne? Genau, die nehmen wir.
Ich glaube, dass das funktioniert. Guck mal. Doch.
Während du da unsere
gar nicht mehr... Ich meine, sie schreibt nicht ins Rezept, in welchem... Die schreibt jetzt nicht gewürfelt oder irgendwie sowas. Ich bin nicht unzufrieden.
Ich bin wirklich nicht unzufrieden. Das finde ich erstaunlich. Ich hatte noch so einen anderen Hack gefunden, wie also über die Vierkantreibe. Kennt man auch, wenn die Butter richtig kalt
ja,
ist.
Ja.
Mache ich eher, wenn ich diesen Pappbrisé vom...
Ja, von der Galette.
Von der Galette mache, weil da ist wirklich nicht... Also da ist es ja auch nicht gewünscht, dass du so einen total gleichmäßigen Teig hast, sondern der darf ja ruhig so ein bisschen klebrig sein, dass du immer noch so ein paar Butterstücke erkennst.
Ja.
Und ich vermute, dass es beim Shortbread sich auch ein bisschen so ähnlich verhält, ehrlich gesagt. Werden wir sehen. Hier, das ist übrigens mein Butter ist zu fest Fehlkauf des Tages. Anke, willst du mal beschreiben, was du siehst? Ich finde, das ist ein weirdes Instrument.
Das sieht aus wie ein Wiegemesser, aber mit vier Klingen.
Hat aber auch ein bisschen Steigbügel-Vibes.
Ja.
Ich finde, es sieht ein bisschen aus, als würde man, gehört das zum Fahrrad vielleicht oder zu einem Sattel.
Und das wurde dir wie verkauft?
Als wäre das quasi das Ding, womit ich jetzt mit meiner kalten Butter in den Teig reingehe und durch diese vier Klingen wird die Butter ja so klein gemacht, dass es sich wieder ausgleicht. Und ich habe es mehrfach versucht, es funktioniert bei mir überhaupt gar nicht, weil sich natürlich die kalte Butter so zwischen diese vier Klingen einfach reinsetzt.
Ich finde, das sieht ein bisschen so aus. Es gibt auch manchmal auch so Rühraufsätze, die ein bisschen so aussehen.
Ja, so. Ich finde, es sieht aus wie so ein Achtel von einem Schneebesen. Und das Ding ist, dass du dadurch, dass da ja ein Griff dran ist, passiert ja, also die Butter hat gar keinen Kontakt zu deiner Haut. Das heißt, es passiert gar keine Form irgendwie von Körperwärme, die ja tatsächlich beim Kneten nicht ganz unerheblich ist. Ich finde, Mürbeteig muss auch, du kannst, finde ich, in einem Schlagkessel anfangen, aber du musst das Ding ganz zum Schluss einmal auf die Platte legen und mit der Hand durchkneten, weil du brauchst einfach diese Handwärme.
Ja, du brauchst vor allen Dingen auch die Handkraft, um das mal ein bisschen kompakt zu machen.
Ja. So, und das ist also mein absoluter Mürbeteig-Kalte-Butter-Fehlkauf. Dieses komische Wiegemesser-Steigbügel-Ding. Habe ich in diversen amerikanischen Backvideos gesehen,
ja, ja.
Dachte mir, jo, sieht ja bei denen tippitoppi aus, immer wenn die ihren Pie-Crust machen. Fand ich super mühselig, vor allen Dingen verlierst du halt irgendwie die Hälfte vom Teig in diesem Teil. Gefällt mir nicht. Anke, sag ich nein zu. So, da steht jetzt aber auch, dass man das gar nicht so lange rühren lässt.
Nee, weil es wollen ja keine Glutenstruktur.
Und es soll eben auch, also der Teig darf dann wahrscheinlich echt noch so ein bisschen bröselig sein und man schiebt den dann so mit den Händen zusammen.
Jule,
jo.
Guck mal.
Ich finde, das sieht richtig gut streuselig aus.
Ja.
Ich finde, es sieht richtig gut streuselig aus. Ich habe ein gutes Gefühl. Anke, ich habe da ein gutes Gefühl.
Ich glaube, ehrlich gesagt, guck mal, ich glaube nicht, dass da noch mehr gerührt werden muss. Ich glaube, wenn wir da jetzt mit unseren Händen reingehen.
Ja, glaube ich auch. Ich mache uns eben hier ein Backblech parat. Anke, dein Hack funktioniert besser als jeder Butter-in-Schlüpper-Hack. So, im Rezept wird jetzt ausgestochen, was ich ein bisschen finde.
Ich möchte, dass wir ein Quadrat machen und das Quadrat in kleine Shortbreadies schneiden.
Auf jeden Fall. Ich möchte
und so dann möchte ich Riegel. Da mit der Gabel reinpieksen.
Ich möchte so kleine Riegel.
Ja.
So, und wir backen die bei 160 Grad, also wirklich relativ niedrig.
Die sollen auch nicht so viel Farbe kriegen.
Nein, die sollen möglichst wenig, wirklich wie so Heidesand ist irgendwie so immer das deutsche Äquivalent, was da so rangezogen wird. Hast du jemals Heidesand irgendwo in der Konditorei gesehen?
Ja, in dem Bioladen, wo ich gearbeitet habe.
Ist das ein ist Heidesand
das Öko-Gebäck
quasi,
einfach?
Ist Heidesand das deutsche Shortbread?
Ja, ein bisschen schon.
Also ja, aber es ist doch Weizenmehl, Zucker und Butter. Was ist denn daran Öko? Ich hätte jetzt gedacht, das ist Dinkel und
vielleicht ist das der Sandname oder so.
Mm.
Deine sind so viel hübscher als meine.
Oh, come on.
Man merkt, wer von uns in der Party ist.
Oh komm, das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. So, und diese wunderhübschen kleinen Mäuse hier.
Viertelstunde, die 160 gehen jetzt mal Grad, oder?
Hier geht jetzt mal ein bisschen bräunen. Also nicht bräunen, backen. Oh, ich bin so gespannt.
Ich auch.
Die sind so schön blass, wie ich es mir gewünscht habe.
Richtig crazy, oder?
Mhm.
Wir haben ja wirklich zwischendurch gedacht, müssen die noch länger?
Ob das wohl was wird?
Ja, riecht richtig butterig.
Riecht so, wie ein Shortbread riechen sollte, ne? So, einfach Butter in your face.
Und die sind auch beim Backen nur ein kleines bisschen größer geworden und du bist schon voll dabei.
Look at me being mürbe.
Hat einen guten Salzgehalt, finde ich.
Den braucht's aber auch. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass in dem Rezept kein Salz drin war. Kann nicht sein.
Es ist wirklich so richtig dieses, du beißt da rein, das Ding zerfällt dir einmal im Mund. Und dann musst du, ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, das richtig mit dem Speichel muss man richtig mit Speichel auch wieder arbeiten. Oder eben, wir würden uns jetzt auf fein vielleicht mal einen kleinen Earl Grey dazu machen oder sowas.
Ich finde, man merkt ganz arg den relativ hohen Gehalt von der Speisestärke, aber halt nicht in unangenehm, sondern er ist halt genau dieses ganz fein sandige. Du brauchst ja quasi deine Zähne nicht. Du kannst diesen Keks ja wirklich mit der Zunge am Gaumen quasi zerdrücken. Und trotzdem hat er so was Geiles, Krümeliges, bisschen was Knuspriges außenrum.
Ja.
Und dann wird er ja so richtig sandig.
Aber auch nur
sandig.
So knusprig, dass der, also ich könnte mir, es ist wahrscheinlich auch was gut noch mal ein, zwei Tage stehen kann oder irgendwie sowas. Und man merkt halt wirklich, also Shortbread, ne? Auf Englisch heißt Mürbeteig ja auch Short Crust Pastry. Und Short ist halt im Sinne von, das zerbröselt halt so schnell. Und ich weiß es jetzt nicht 100%, aber wenn du quasi, also ich weiß nicht 100%, ob das deswegen Short Crust heißt, aber wenn du Mehl knetest, dann erzeugst du ja diese Glutenstränge. Und in meiner Interpretation, wir haben es ja jetzt sehr wenig geknetet, du hast halt keine Stränge, du hast halt Short Crust.
Genau das.
Ne?
Du willst diese diese Glutenstränge, die willst du bei einem Pizzateig, die willst du bei einem Hefeteig.
Bei einer Focaccia willst du die haben.
15 Minuten mit der Hand
kneten. Da kannst du nämlich dann auch deswegen ohne Ende Wasser reinhauen. Die ganzen neapolitanischen Pizzen, die haben teilweise eine Hydration von 100-110% oder irgendwie sowas.
Und du willst da wirklich diese, wirklich wie so richtige Kleisterfäden.
Und
das
hier
willst du
ist
im
ja die einzige,
nicht, unter gar keinen Umständen.
Genau, und hier ist die einzige Flüssigkeit, die drin ist, die Butter eigentlich. Also da ist ja noch nicht mal
ein
Schluck Eiswasser
nicht.
Oder irgendwas reingewandert. Und deswegen sollst du das eben auch nicht kneten, weil sonst wird das halt, also verliert es halt seine komplette Fluffigkeit und so. Ich finde auch mürbe, also ja, stimmt schon, aber eigentlich ist so ein Shortbread auch so ein Fluffgebäck. Also es ist jetzt nicht so wie so eine Makrone oder irgendwie sowas, aber dadurch, dass da ja durchaus dieser Stärkeanteil, also ganz klassisches Gebäck, Weihnachtsgebäck ist ja auch Mürbeteig.
Ja.
So. Und da kommt auf jeden Fall in meiner Familie keine, entweder gar keine oder nicht in dieser Menge Stärke mit rein. Der ist viel härter.
Ja, ja.
Und da musst
auch
du viel
gröber.
Mehr mit Zähnen. Ja, genau. Und den, also dann verziert man den ja auch, man stapelt den und so. Und das könntest du, glaube ich, hiermit nicht so easy machen. Da würden dir zwei von drei kaputt gehen.
Genau, nee,
wenn
das
du versuchst,
ja so
die mit Marmelade aneinander zu kleben oder so.
Das ist ja wirklich so ein kleines, fragiles, wirklich sehr, sehr sandiges Gebäck. Ich finde, es ist auch ein massiver Unterschied zu einem Mürbeteig. Es ist natürlich eine ähnliche Teigart, auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall dieselbe Teigfamilie.
Ja, es ist dieselbe Teigfamilie, aber der eine ist halt ein bisschen gröber, ein bisschen robuster. Und das hier ist jetzt halt wirklich so, ich finde, das andere Ende der Skala. So diese ganz sandige, feine, ja, kristallin ist das falsche Wort.
Ja, sandig. Also
Abteilung. Und ich finde, da sind wir genau irgendwie bei diesem, haben wir vorher schon drüber geredet, dieser weirde, Interessenskonflikt, dass du auf der einen Seite hast du immer diese Ansage, Mürbteig mit kalter Butter machen und schnell kneten.
Eben das geht, genau. Aber das, eigentlich geht es nicht.
Exakt.
Du kannst nicht einen Mürbteig schnell kneten, wenn da eiskalte Butter drin ist.
Und also vor allen Dingen nicht, wenn man halt die Vision von eben diesem total homogenen Mürbteig hat, im Sinne von, der ist so homogen geknetet, dass du da kein Butterflöckchen mehr drin siehst, sondern das ist wirklich so eine Masse. Und wie soll das denn mit eiskalter Butter in schnell gehen? Weil, also, es geht halt schlicht und ergreifend nicht. Ja, genau,
das funktioniert einfach nicht.
Und deswegen finde ich, muss man da wirklich so diesen Sweet Spot finden zwischen kalt, kühl, nicht zu weich, weil sobald deine Butter natürlich irgendwie so...
Pomadig also, wollen wir nicht.
Wir wollen nicht pomadig, weil das hat definitiv eine sofortige Auswirkung auf die Konsistenz von deinem Teig. Und eben dieses, wir haben in der Lauchfolge mal haben wir eine Galette gemacht mit so einem Pâte Brisée. Und das könnte ich mir hier bei dem Shortbread tatsächlich auch vorstellen, dass du ihn sogar noch kürzer knetest, dass du wirklich dieses... Also wir haben da wie so Streusel draus hergestellt, mehr oder weniger, sodass du wirklich noch die Butterstückchen klein hattest. Und im Rezept wird das Ding eigentlich eher so zusammengedrückt, so zusammengeschoben, dass du den gar nicht noch mit der richtigen Handwärme zusammenknetest. Dann würde es noch so ein bisschen flakiger werden.
Ja, aber du willst ja eigentlich nicht die Kammern. Eigentlich willst du ja nicht die flaky Kammern. Also beim Pâte Brisée willst du die, aber beim Shortbread ist das ja eher so eine... Durchgängigkeit auch.
Ich hatte auch schon Shortbread, wo es so kleine Kammern gab. So mini-klein. Okay. Ich glaube aber auf jeden Fall kleiner, also nicht dieses typische Pea-Size, sondern ja, wirklich dann eher auch so
dieses, Senfsaatgroß. So Blitzblätterteig.
Ja.
Wo man dann quasi gar nicht so klassisch, also wenn du einen Blätterteig machst, dann hast du quasi eine Schicht Teig, dann hast du quasi wie eine Butterschicht, dann faltest du das, tourieren heißt das, laminieren, wie heißt
Touren
das?
Geben.
Mhm. Ja, du gibst dem eine Tour, das wird dann, also du kannst, es gibt auch verschiedene, entweder du schlägst die Butter in den Teig rein oder umgekehrt, bla bla bla, und du kannst das auch, und dadurch hast du dann halt sehr eindeutig voneinander getrennte Schichten von Teig und Butter, das kann man dann auch richtig posamäßig auch runterschneiden und sehen, und beim Blitzblätterteig machst du das dann halt nicht, dann hast du halt nicht so durchgehende Schichten, aber der Effekt ist ein bisschen ähnlich.
Ja, Anke, lass noch mal ein bisschen über Kekse reden. Mhm. Also natürlich ist es eine Butterfolge, aber selbstverständlich, wir sind ja kurz vor Weihnachten.
Wir sind in der Weihnachtsbäckerei und genau. Da gibt es so manche Kleckerei.
Ich schlieb's. Bist du eine kleine Keksmaus?
Nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber
wird bei dir, also machst du irgendwas an Weihnachtsplätzchen-Gebäck? Gibt's da irgendwas? Steht bei dir im Advent dass der Plätzchenteller auf dem Wohnzimmertisch?
Wenn ich Kekse geschenkt bekomme, total gerne.
Ja.
Aber für mich gehört das jetzt nicht zwingend zum Advent sozusagen. Wir machen uns jetzt den Kekssonntag oder irgendwie sowas. Es gibt ja auch so Leute, die New York Times macht auch immer, die haben doch so eine Rotation. Ich weiß immer nicht, wie viele Plätzchen, aber dann sind die Leute so super geil darauf. Oh, jetzt kommen wieder die, weiß ich nicht, sind es 10, sind es 15 Kekse der Saison von der New York Times, so, wo die sich dann einmal durchbacken und so. Das habe ich tatsächlich irgendwie nicht so, aber vielleicht auch, weil das bei mir eben so konnotiert ist, dass das halt immer so elendig lange dauert und...
Ich finde Plätzchen auch wahnsinnig aufwendig.
Du bist so den ganzen Tag dabei und am Anfang bist du so motiviert und dann hast du dich so durch die ersten drei Sorten gebacken und dann denkst du dir so, oh fuck, die Dinger sind noch nicht verziert und wir wollten eigentlich 5 Sorten machen und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich muss aber sagen, ich bin ein großer Fan des Spritzgebäcks. The good old Spritzgebäck finde ich irgendwie geil. Hat meine Oma früher auf jeden Fall auch gemacht, so richtig von Hand, eigentlich wie durch einen Fleischwolf gedreht. Ich weiß nicht, ist es vielleicht sogar dasselbe Gerät, nur mit einer anderen Scheibe vorne.
Ja, ist es.
Das finde ich irgendwie... Oldschool. Das ist auch so, hause verschiedene Tüllen vorne drauf. Also es ist ja einfach ein relativ klassischer, ein bisschen weicherer Plätzchenteig.
Ja.
Und ganz klassisch eine Seite in Schokolade getunkt und eine freigelassen.
Ja, Spritzgebäck ist auf jeden Fall auf dem Plätzchenteller meiner Kindheit. Das war tatsächlich nie so... Mein Go-To, das war auch so ein bisschen, das ist das Lieblingsgebäck meiner Mutter. Und dann dachte ich, esse da jetzt auf gar keinen Fall die Kekse weg, weil sie hatte ja.
Anders als du.
Sie hatte ja mühselig gebacken. Und das war auch irgendwie, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Spritzgebäck, ich glaube, das habe ich auch schon im ein oder anderen Weihnachtstext quasi therapeutisch verarbeitet, hat bei mir so ein ganz kleines, das Spritzgebäck ist bei uns nicht so in der allerbesten Erinnerung, weil es immer mega Stress in der Küche gab, weil natürlich im Advent irgendwie unglücklicherweise die Mutti halt total überarbeitet war, weil sie sich selbstverständlich gesagt hat, so, wir haben nicht zwei Sorten, wir haben nicht drei Sorten, wir haben acht Sorten. Ja. Und davon haben wir dann auch nicht irgendwie pro Sorte 20 Stück, sondern pro Sorte 120 Bleche, Stück. Ja. Dann gab es halt unten im Keller, wirklich ab relativ früh im Dezember, gab es wirklich diese Plätzchenkisten, wo dann so mit Backpapier dazwischen geschichtet war. Also voller Alarm.
Nee, so krass nicht bei uns.
Und dann ist halt exakt das eingetreten, was du gerade beschrieben hast. So, man fängt so total motiviert an und kauft alles ein und freut sich so. Und dann ist aber Plätzchenbacken ist mega aufwendig, weil du jedes Teil mehrfach anfasst. Und dann musst du die am besten noch auskühlen lassen und zusammenbauen.
Und du musst auch zwischendurch voll auf den Teig nochmal kühl legen, damit du den, du formst den erst in eine Rolle, dann
aufschneiden, ausstechen, wieder, dann ist der zu warm, dann musst du die auskühlen lassen, dann wird die eine Hälfte abgepudert, dann wird die andere Hälfte irgendwie mit Marmelade, dann musst du die zusammensetzen.
Ja, aber das, die Marmelade zusammengesetzt, die gab es bei uns früher auch.
Oh ja, die Ochsenaugen hießen die
Kleiner
bei uns.
Kleiner Stern.
Oder die Johannisthaler, weil die Johannisbeermarmelade dran war.
Ah.
Und natürlich ist es alles schön, aber, und dann ist es natürlich auch im Dezember, Alter, 16:30 Uhr, stockfinster da draußen, dann fühlt sich sowas wie 17 Uhr, fühlt sich an wie mitten in der Nacht und du stehst halt immer noch mit beiden Armen quasi da im Plätzchenteig. Und dann musste für das Spritzgebäck musste von unten immer so ein bestimmter Tisch aus dem Keller geholt werden, wo dann halt der Fleischwolf draufgeschraubt wurde. Dann musste irgendjemand den Tisch festhalten. Mein Vater hat diesen doch relativ festen, meistens zu doll gekühlten Spritzteig, diesen Teig da durchgedrückt. Meine Mutter hat den Vater angerockt. Er soll ja jetzt bitte mal härter kurbeln, weil das da vorne alles rausbröckelt. Also es war jedes Mal, also dieses Spritzgebäck war ein riesen Heckmeck und mit ganz viel irgendwie Ärger und Stress verbunden. Und ich glaube, das hat sich so irgendwie in meinem Unterbewusstsein abgespeichert, dass ich lasse die Finger von Spritzgebäck.
Ich habe eine unpopular Opinion.
Hau raus.
Bin kein Fan von lustigen Ausstechern.
Nee, ich auch nicht. Braucht kein Mensch. Sieht immer scheiße aus.
Sind auch voll oft unpraktisch. Hab mal irgendwann eine Gitarre geschenkt bekommen. Ist immer der Hals abgebrochen von den scheiß Gitarrenkeksen.
Ja.
Manchmal wird ja auch so salziges Mürbgebäck mit Käse drauf, natürlich in Fußform gebacken, weil es sind Käsefüße.
Funny.
Finde ich gerade noch so okay, wenn man irgendwie an der Mosel in so einer Straußwirtschaft sitzt, aber eigentlich auch nicht woanders.
Ich sage, 90% der Fälle erkennst du das ausgestochene Objekt überhaupt
nicht.
Nee,
voll
nicht. Es gibt
nicht.
So Ausnahmen wie, ja, der Dom, na klar, aber ist halt auch irgendwie, das ist halt ein Gebäude mit zwei Türmen. Was wird's denn wohl sein? Aber ansonsten kommt da lange nichts. Weißt du, dann hast du so geile Ausstecher von Giraffe bis Einhorn und sieht einfach am Ende alles aus wie, ist der ein bisschen breit gelaufen?
Ist das eine Kuh? Und die werden natürlich theoretisch so richtig geil, wenn du die dann nochmal richtig geil verzierst.
Ja.
Aber das ist halt auch schwieriger, einfacher gesagt als getan. Ich finde das schon manchmal geil, mir so Videos anzugucken von Leuten, die so richtig geil mit Zucker verzieren und malen können.
Auf jeden
so.
Fall. Lecker finde ich es meistens nicht.
Nee, das,
aber
das
schön,
ist für schön.
Du meinst diese richtigen Advanced Wheels.
Ja, ja.
Oh Gott, ja. Wo die dann auch zwischendurch die Lagen trocknen lassen, weil sie wo so
Machen so Begrenzungen dann und
ja,
so.
Ja, wo die mit so ganz krassen Farben, auch manchmal in unterschiedlichen Konsistenzen.
Genau, genau.
Und dann gehen sie anschließend noch mit so einer kleinen Nadel da lang, damit auch wirklich kein Bläschen drauf ist. Oh ja, die werden mir auch reingespült. Das finde ich auch schön.
Das ist super schön, aber
ist halt wahnsinnig aufwendig und auch unrealistisch, weil die hängen halt auch anderthalb Stunden an einem Keks. Und naja, wer macht denn sowas?
Ey, I'm good mit Herzen und Sternchen und meinetwegen auch hier ganz, wie wir das Shortbread gemacht haben, einfach Vierecke.
Auf meinem Wohnzimmertisch steht eindeutig keine Keksschale.
Schwarz-Weiß-Gebäck finde ich oldschool, aber irgendwie auch
finde ich
geil.
Wahnsinnig lecker. Das ist ja quasi der Marmorkuchen in Keksform.
Und relativ einfach, also du kannst zum Beispiel
machen. Du kannst
dich
da verkünsteln.
Du kannst aber von bis gehen und du kannst auch relativ einfach zum Beispiel so Swirls machen, indem du einfach eine Lage Weiß, eine Lage Schokolade, das zusammenrollen, schneiden und dann hast du Zimtschneckenprinzip, herzlichen Glückwunsch.
Ja, Wunderschön, find gefällt mir super. Okay. Oder auch, dass du einfach so zwei längliche Bricks formst und dann hast du einmal hell, einmal dunkel, pappst die so aneinander. Ja. Dann müssen die aber auch nochmal zusammen kalt werden und so. Also auch wieder dieses, aber
es. Man darf das alles nicht unterschätzen. Im Zweifel macht den Jackson Pollock bei der Verzierung einfach Gabel in Schokolade tunken und dann so
drüber swirlen. Und ja, ich finde auch, wenn du denkst, oh scheiße, mit meinem Keks ist, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, mach Kuvertüre flüssig und mach ein bisschen Kuvertüre drüber. Oder Puderzucker. Einfach mal ein bisschen, wämmst da ordentlich Puderzucker drüber und dann sehen die schon hübsch aus. Und ich meine, das Wichtigste ist ja, dass die Dinger lecker sind.
Hey, und wir haben doch auch hier Brutto, nee, wie hießen sie nochmal, hässlich, aber lecker?
Bruttima Buoni.
Ja.
Ja, doch.
Mit die Makronen. Kokosmakrone war bei uns früher auch immer Ding.
Also finde ich auch immer noch wahnsinnig
lecker. So richtig
lecker.
Aber auch oldschoolig auf so eine Backoblate draufgesetzt, ja. Und dann auch nicht mit einer Tülle oder sowas, sondern
so ein Flatsch. Finde ich auch immer noch wahnsinnig lecker. Ich muss sagen, dass ich liebe Zimtsterne, aber ich finde, das ist in der Herstellung der letzte Pain.
Boah, ja.
Zimtsterne?
Also, weil das ist unten erstmal Gebäck. Das ist relativ hoher Nussanteil, glaube ich, ne?
Ja, ja, sehr. Also, ist da überhaupt ein bisschen Mehl dran? Ich glaube schon, ansonsten halt wahnsinnig hoher Nussgrieß, entweder Mandelgrieß oder Haselnussgrieß oder beides gemischt.
Und vor allen Dingen halt diese Zuckerglasur oben. Ist das dann, ist das Zuckerei oder was kommt da drauf?
Ich meine Eiweiß mit Zucker, ja, ne? Verrührt, nicht aufgeschlagen. Und es gibt aber auch, ich überlege gerade, es gibt glaube ich auch Leute, die das einfach mit Zuckerguss quasi machen.
Aber eigentlich die OGs, die sind dann fast so, wenn die dann so trocknen, also nicht so fliert, ja, aber irgendwie ist, schon.
Ja.
Und da ist natürlich dann auch das Geile, dass du dann noch so einen halben Millimeter Zimtstern siehst von oben und ansonsten du so ganz, Theresa Knipschild hat letztens wieder Zimtsterne gebacken. Und ich
einer schöner
so,
als der andere.
Ich werde schon wieder wütend, wenn ich mir das nur angucke.
Hast du ihr Schwarz-Weiß-Gebäck gesehen?
Ja.
Mit so kleinen Herzchen drin.
Ja.
Also die Geduld, die musst du erstmal haben. Finde ich wunderschön. Ist auch mit Sicherheit hundertprozentig super, super lecker. Was ich bei Zimtsternen das ultra gemeine finde, ist, das ist ja eine sauklebrige Masse. Mhm. Das ist ja nicht ein Mürbeteig, den du locker anfassen kannst, sondern das ist eine sauklebrige Masse. So, jetzt bringst du diese klebrige Masse irgendwie in entsprechende flache Form. So, und jetzt ist natürlich immer die Frage, haust du da deine weiße Glasur oben drauf, hast aber wahnsinnig viel Abschnitt, weil du musst ja sauber Sternchen ausstechen.
Ja, genau.
Hast dazwischen aber immer wieder mega viel Abschnitt. Oder aber stichst du die Sternchen aus und malst jeden händisch mit deiner Glasur.
Ich glaube, das ist der Classic, damit man eben von oben auch noch diese kleine Kante hat.
Damit man die Kante hat und weil du ja ansonsten wirklich.
Das läuft dir dann halt auch nicht runter.
Du hast wahnsinnig viel Abschnitt.
Ja.
Naja, und das sind so Fragen, die ich mir im Plätzchenbereich immer wieder stelle. Also ich entwickle total gerne Rezepte für Plätzchen und die probiere ich dann natürlich auch alle aus. Also seit 13 Jahren eigentlich jedes Jahr kurz vor Advent kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, Jule, wir brauchen 5 Plätzchenrezepte. Und ich denke mir da total gerne was aus und ich recherchiere vorne und hinten und finde das auch super und bin aber auf jeden Fall jemand, der. Ich empfehle lieber so Rezepte, wo du so eine Rolle vom Teig formst, schnell wie bei Gnocchi runterschneidest und dann so mit dem Daumen.
Wie bei Gnocchi oder Orecchiette oder, ja, Pfauenaugen.
Irgendwie sowas.
So?
Also die dann auch anschließend noch mit Marmelade gefüllt werden,
ja,
oder
genau.
Sowas.
Ja, genau. Das kannst du auch, glaube ich, geil mit anderen Cremes machen. Ich sehe so pistazienartige Sachen mit, hier, du Dubai-Plätzchen.
Oh ja, lass mal Dubai-Plätzchen. Auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen dieses, sieht total schön aus, ist vor allen Dingen wahnsinnig lecker, weil es vielleicht auch mal eine etwas andere Kombination ist. Aber es ist nicht, du musst dieses Plätzchen nicht irgendwie 36 Mal anfassen und dann hier noch da reintunken und da noch hier. Und wenn die Ecke abgebrochen ist, dann sieht das nach nichts aus. Sondern ich bin eher so Team
handfest.
Bisschen handfest. Und das geht auch trotzdem in schön, aber ich glaube, der letzten Jahre ist es dann auch einfach geschuldet, weil ich ja dann quasi ab Oktober gefühlt irgendwie eine Plätzchenstrecke nach der nächsten gemacht habe, dass ich irgendwie im Dezember da stand und mir dachte, nee, Freunde, mit Plätzchen ist jetzt auch gut, ne? Ist jetzt, und, weil ich habe dann auch immer wirklich tupperdosenweise von irgendwelchen Shootings die gebackenen Plätzchen irgendwo verteilt und habe dann von meinen Eltern noch eine Kiste gekriegt und dachte wirklich dann so, spätestens ab Nikolaus, Ja, jetzt reicht es auch mit Keksen.
Ich meine, die Varianz ist natürlich schon auch geil. Ich finde es geil, einen Keksteller zu haben, wo so wirklich viele verschiedene Sorten drauf liegen und so. Und um nochmal auf unseren Rohstoff quasi zurückzukommen. Ne?
Back to butter.
Butter. Mhm. Da müssen wir ja auch mal kurz über die veganen Produkte sprechen. Eigentlich, Margarine ist tatsächlich, ich dachte, das wäre immer vegan, ist aber nicht.
Ach was.
Darf bis zu 3% Milchfett enthalten. Das heißt, da muss man echt gucken, ob die wirklich vegan ist. Ist es tatsächlich oft. Es gibt auch so Margarinen, die dann mit Butteraroma zum Beispiel angereichert sind. Mhm. Die heißen dann so buttrig. Mhm. Also Margarine, bis zu 3% Milchfett, meistens tatsächlich aus flüssigen pflanzlichen Ölen. Mhm. Dazu kommen dann eben Emulgatoren, also so, wie kann man Emulgator, Ei ist in der Mayo der Emulgator, das verbindet Sachen.
Genau, das, was Fett und Wasser verbindet.
Genau. Und ich meine, der USP von Margarine oder einer der USPs ist, ja, ist immer weich. Genau. Also die kannst du auch aus dem Kühlschrank dir aufs Brot schmieren, das funktioniert. Und da hat sich in den letzten paar Jahren noch ein weiteres Genre quasi der Pflanzenfette oder der Pflanzenstreichfette aufgetan. Und das ist eben vegane Butter. Also die wird dann auch, die ist dann auch verpackt wie Butter, also eher in Papier eingeschlagen, nicht in Döschen. Margarine ist ja eher in einer Dose daneben drin. Und vegane Butter ist eben rein pflanzlich. Da werden meistens harte Fette verwendet. Mhm. Also da ist man mal bei so einem Kokosfett oder irgendwie sowas, Palmfett glaube ich auch schon mal. Und das kann eben alles sein. Ne? Da kann eine Nuss vorbeikommen, da kann irgendwelche Öle vorbeikommen. Da ist auch ein Emulgator drin und Aroma. Und manchmal sind auch Vitamine zugesetzt, keine Ahnung. Und die bleiben tendenziell härter. Ich glaube, dass du die dann potenziell auch besser so zum Backen und sowas verwenden kannst. Mhm. Ich finde das ganz interessant, dass sich da eben, also dass man so ein bisschen denkt, Margarine, but make it sexy. Mhm. Weil Margarine finde ich ein unsexy Produkt.
Absolut, zu 100%.
Finde ich gar nicht ansprechend, aber wenn dann.
Und wir sind beide mit einer gewissen Letter-Werbung aufgewachsen, Hohen, wie die da irgendwie
ja, im Wald liegt. Ja, wobei Letter ist ja dann sogar Halbfett-Margarine.
Ja, boah. Wie die da irgendwie im Wald liegt und sich da auf ihr komisches Körnerbrötchen da irgendwie die Margarine draufschmiert.
Die hat, ja, beziehungsweise die hatten so ein ganz komisches, unhandliches Toastbrötchen, das hat sie dann in die Letter reingeschoben, wo ich so dachte, das ist auf
Nimmst
jeden Fall was,
das Brötchen
wo dir
aus
der
meiner
Gaumen
Butter?
Sofort kaputt geht.
Absolut. Und danach ist die doch in so einem eiskalten Bergsee schwimmen gegangen.
Ja,
das hat für mich sehr, so sehr viel Antihedonismus. Das ist für mich alles ein bisschen zu viel. Keine Butter, kein fluffiges Brot und dann auch noch kalt schwimmen. Nee, ist mir, das ist mir zu hart, muss ich sagen. Aber ich habe unglücklicherweise in der Berufsschule, ich weiß, wir haben ja schon mehrfach gesagt, das bedarf da auch dringend einer Erneuerung. Es kann nicht sein, dass die Gemüseseite im jungen Koch, dass das irgendwie zwei Seiten sind und ansonsten wirklich nur Fleisch und tierische Fette. Da müssen Dinge passieren. Und ich habe einfach in der Zeit die Ausbildung gemacht und so weiter. Also da waren wir noch wirklich sehr weit entfernt von dem Kühlregal, wie es heute im Supermarkt ist. Und mein Berufsschullehrer hat, ich glaube, in jeder zweiten oder dritten Stunde so eine Hassrede auf Margarine gehalten. Das ist das teuerste Wasser aller Zeiten. Da kippen Leute immer nur ihren, also wenn du irgendwie ranziges Fett übrig hast bei der Olivenölproduktion, dann kippt man das zusammen, dann kommen da ein paar E-Nummern rein und fertig ist die Laube. Das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Oder womit ich einfach, ja.
Wenn Margarine kannst du natürlich zum Braten verwenden, das kannst du halt hoch erhitzen.
Ja, aber da ist auch Wasser drin und dann spritzt das.
Auf jeden Fall kann man sagen, es hat sich bisschen was getan am Margarinemarkt, auch weil die jetzt eben teilweise so vermarktet wird, so ein bisschen im skandinavischen Style, sowas. So, keine Ahnung, Care Garden und so, wo du dir denkst, kommt irgendwo aus dem Norden oder, ich weiß nicht, gibt es so ein Kerrygold auch wahrscheinlich irgendwo.
Ja, bestimmt.
So Bottiche oder irgendwie sowas.
Und auch eben diese Mischmodelle, wo irgendwie noch ein bisschen Butter drin ist für diese Streichfähigkeit. Ich finde es aber auch, also was du gerade sagtest mit, dass in Margarine irgendwie 3%, was darf drin sein, Molke?
Also Milchfett.
Milchfett. Das finde ich total erstaunlich, weil das hat für mich wirklich so ein bisschen diesen Vibe von Resteküche, alles darf rein.
Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, weil wenn es auch ohne geht, dann raff ich es irgendwie gar nicht, weil das ist ja jetzt irgendwie nicht so, als würden da so Genau, dann hat man wirklich das Gefühl, kommt da einfach alles rein, was man irgendwie zu einem Ziehfett verarbeiten kann.
Ja, und das hat für mich dann auch ein bisschen so den Vibe von einer latenten Konsumententäuschung, muss ich mal ganz klar sagen. Weil man erwartet ja, also ich esse keine Butter, aus welchen Gründen auch immer, und möchte halt ein Streichfett, was nicht aus tierischem Fett gemacht ist.
Ja.
Und dann steht da irgendwo so ganz klitzeklein, ach übrigens, der Gesetzgeber sagt, nö, dürfen wir. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Von daher, hast du Erfahrung mit veganer Butter gemacht? Wie schmeckt das?
Ich finde, dafür, dass die oft relativ teuer, also ich glaube, dass die auf jeden Fall geiler ist als so eine schnöde Margarine. Also wie gesagt, es gibt ja auch vegane Margarinen und so. Und dass das eben schon auch eine Funktion hat, dass die fester ist und sowas. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich wechsle auf vegane Butter statt Butter. Da hat für mich einfach normale Butter, beziehungsweise nicht normale Butter, tierische Butter, geschmacksmäßig einfach ein bisschen die Nase vorn noch.
So. Aber ich finde es trotzdem gut von der Industrie, dass die da irgendwie nachzieht und eben auch eine vegane Alternative aufbaut.
Ja, was dann auch so ein bisschen was Wertiges hat.
Total.
Auch
und,
so, ne?
Und eben genau diese Sachen, worüber wir ja gerade gesprochen haben, dieses ganze Plätzchenherstellung, Pomade aufschlagen und so weiter, das ist ja alles mit diesem streichfähigen Zeug einfach nicht möglich. Von daher finde ich schon gut. Gefällt mir.
Geschmacksbutter, Jule. Sag ich ja zu. Hab eben schon über die Yuzu-Butter gesprochen. Lieb eine Kräuterbutter.
Bin ich da. Bin ich einfach da.
Lieb
ich einfach laut,
komplett
ja.
Meine Kräuterbutter. Finde, es ist so läppsch und low. Tomatenbutter. Ist gefühlt auch so ein 80er-Jahre-Ding, weiß ich gar nicht. Tomatenmark und Butter, bisschen Salz. Die Leute rasten
aus. Die Leute rasten
wirklich
aus. Was
hast du denn da gemacht? Ja, ich habe Tomatenmark mit Butter vermischt.
Und das ein bisschen aufgeschlagen in so einem Mixer. Und dann vielleicht noch, wenn du super crazy bist, ein bisschen schwarzen Pfeffer dran gemacht. Die Leute flippen aus. Wirklich, dass dir da nicht irgendwie Unterwäsche entgegengeworfen wird, ist auch wirklich alles.
Und die Leute flippen tatsächlich gerade auch aus über eine Butter, die in einer Netflix-Show hergestellt wurde. Und zwar Gochujang-Butter. Mhm. Auf Netflix, Culinary Class Wars, ist so eine Mischung aus Gameshow und Kochshow, südkoreanisch. Gochujang und Butter. Eigentlich das Tomatenbutterprinzip.
Ja.
Mega geil. Und genauso wie bei Chipsen und bei vielen anderen Sachen, ich bin keine Puristin bei Butter. Du kannst mir da alles reinschmeißen.
Wenn
es mir
richtig,
alles verkaufen.
Es ist ein komplettes Konsistenzding. Sobald die Butter eben diese pomadige Konsistenz hat und du da Kräuter reinballerst, was ist ich, eine gebrannte Paprika zusammenmixt oder irgendwie sowas,
yes.
Nehme ich alles. Finde ich ultra geil. Und ich möchte an dieser Stelle auf einen Instagram-Account verweisen, wo ich schon mehrfach dachte, ich möchte gerne mein Telefon ablecken. Weil der Mann die schönsten Butternocken im Internet formt. Es ist Thomas Straker. Und ich dachte ehrlich gesagt eine Zeit lang, sein einziger Account wäre All Things Butter.
Also dass der Fettfluencer ist.
Er ist Butterfluencer auf jeden Fall. Und das ist einfach das wäre ein Brite. Und der macht immer so Rezeptserien. Und als ich auf den aufmerksam geworden bin, hat er eben die Serie All Things Butter gemacht. Und das heißt, er hat wirklich ein geiles Butterrezept nach dem nächsten rausgehauen. Von eben so einer extrem geilen Chili-Tomaten-Butter über so eine klassische Café de Paris-Butter in aufgeschlagen.
Café de Paris, so eine Gewürzmischung, ne?
Genau, und da ist noch Senf. Das, ich glaube, es geht in so eine Estragon-Richtung.
Pfeffer ist da doch auch irgendwie, ist irgendwas Pfeffriges.
Ja, auf jeden Fall, drin. Auf jeden Fall. Oder ist in so eine, dass der aus den Schalen von Garnelen quasi ein Öl rausgelassen hat.
Oh, wow.
Hat das dann irgendwie noch mit einer leicht angedrückten, geschmorten Knoblauchzehe und Fettlimette oder Fettzitrone zusammen aufgeschlagen. Und dann ist immer so das letzte Bild,
die
letzte Einstellung ist,
Locke.
Wie er wirklich mit so dem Löffel, und dann da siehst du, okay, der Mann musste auch schon mal ein paar Eisnocken in der Patisserie abstechen, aber frag nicht nach Sonnenschein, wie er immer so das letzte Einstellung, wie er so eine extrem geile Nocke aus dieser perfekt temperierten Gewürzbutter formt und setzt die dann halt entweder auf ein Stück Brot, auf ein gebratenes Stück Fleisch, auf irgendwie einen Maiskolben, auf irgendein Ofengemüse, und dann zerläuft so diese geile Butter da drauf. Und es ist erstaunlich. Und der Mann war so offensichtlich so erfolgreich mit diesem Account. Er macht jetzt mittlerweile auch andere. Der hat auch All Things ich glaube, so British Pub Snacks oder sowas. Der hat immer so Serien. Mhm. Ich glaube, dass er aber mit dieser Serie All Things Butter so erfolgreich war, dass es A, mittlerweile ein eigener Account ist und B, der Mann verkauft mittlerweile mit einem Kompagnon zusammen sehr, sehr erfolgreich seine eigene Butter.
Ja.
Das ist so eine artisanal, super organic, super Butter.
Die
gibt es in Süßrahm, in gesalzen, in ungesalzen. Das Packaging ist so wunderschön, dass ich mir die Verpackung in die Wohnung hängen würde, ehrlich gesagt. Da ist so eine, die gibt es so in Flieder und in hellblau und dann ist da so eine Kuh drauf. Und ich dachte nur, ja Junge, du hast alles richtig gemacht. Ja, ich wäre gerne Butter-Influencer. Finde ich einfach wunderschön.
Ich würde dich gerne noch influenzen, Jule. Hm. Und zwar mit einer Parmesan-Limetten-Butter.
Ich bin schon da.
Das ist so da. Geil, ohne Witz. Ich glaube, dass ich das mal irgendwo, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob es wirklich so war. Ich habe das in Brighton in einem mexikanischen Restaurant gegessen. Das ist 1000 Jahre her.
In der Nähe von einem Maiskolben vielleicht?
Ja, genau, in der Nähe von einem Maiskolben. Und du hast wieder diese pomadenstrukturartige Butter und du hast ganz, ganz wichtig eine Microplane oder irgendeine andere Feinreibe. Du brauchst den Parmesan in dieser Schneekonsistenz.
In diese Flöckchen, exakt.
Genau, du brauchst und über dieselbe Reibe kannst du dir dann auch eine Limette ziehen.
Yes.
Und dann kannst du wirklich erstaunlich viel Parmesan in dieser Butter versenken.
Ja.
Und das habe ich sowohl in der, also du kannst die einfach dann plain lassen, du kannst aber auch die Butter nochmal aufschlagen. Und wirklich, wenn du dir das auf den Maiskolben, also ein bisschen Pfeffer noch, Salz immer, muss mal gucken, je nachdem
wie,
ne? Das ist so mega geil. Und das wird auch zweimal pro Grillsaison auf jeden Fall wohl verlangt, dass es doch mal wieder eine Parmesanbutter geben.
Es sollte mal wieder eine kleine Parmesanbutter geben.
Das ist, und wirklich, hier, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, Microplane, damit könnt ihr euch auch eine geile Parmesanbutter machen.
Ja, und auch, ich finde die, der Zitrusabrieb hat einfach die perfekte Struktur, wenn du den über, also ich meine, die gibt es ja in tausend und einer Stärke quasi, aber so dieses, wir wissen beide genau welche, die klassische, feine.
Ich finde die sehr universell. Es gibt ja auch in breiter und in schmaler. Ich finde, was hat die so 2 Zentimeter breit, 2,5, irgendwie sowas.
Ja, oder die Breite, die so 5, dann ist die aber kürzer.
Ja, genau.
Ja.
Super Geschenk. Ey, es ist schon wieder eine fucking Staffel von Umami Town zu Ende, Jule.
Ich kann es überhaupt gar nicht fassen.
45 Folgen. Was geht eigentlich ab?
Ich finde natürlich, dass wir ganz ehrlich mit einer Butterfolge, dass wir mit einem Knaller die Staffel beenden.
Ja.
Das finde ich, also eine Butterfolge, das gefällt mir schon sehr.
Wir haben jetzt auch schon Material für Butter 2.0.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben nämlich noch nicht über die Butterpreise gesprochen, warum
die
Butter
so teuer ist. Die Weihnachtsbutter.
Ey, wir werden jetzt nicht sentimental oder so, ist alles gut. Eine Hausaufgabe haben wir für euch. Und dann erzählen wir euch, wie es weitergeht. Weil es geht natürlich
weiter. Selbstverständlich. Und zwar haben wir uns gegen ein Plätzchen entschieden.
Beziehungsweise wir haben ja ein Plätzchen-Teig, beziehungsweise ein Shortbread, ist ja auch in den Shownotes drin.
Eben, wir haben ein fantastisches Shortbread, was sich hervorragend als Weihnachtsplätzchen eignet. Weil
super,
es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich will hier gar kein Zimt, ich will kein Orangat, kein Zitronat. Zack, machst du mal ein Shortbread. Bist du dabei? Das heißt, unsere Hausaufgabe fällt in die Abteilung Savory Butter.
Yes!
Worüber wir gerade gesprochen haben. Und man kann es auf jeden Fall in der Veggie-Version machen, aber es ist eigentlich als ein Anchovy-Toast angelegt. Und zwar.
Aber in die Butter selber kommt keine
Anchovy. In die Butter selber kommen keine Anchovies. Das funktioniert auch so. Und zwar möchte ich in dem Zusammenhang noch einen weiteren fantastischen Insta-Account nennen, den wir beide sehr, sehr lieben. Der ist wirklich sowas von wholesome. Und zwar ist es die liebe May von @daywithmay. Die spricht ganz, ganz viel über Tintfisch. Die macht wunderschöne.
Die liebt ihren Dosenfisch.
Die liebt ihren Dosenfisch.
Die würde die Dosenfisch-Folge lieben.
Ja, absolut. Und die wüsste da auch noch viel, viel mehr. Die fährt ja auch allen Ernstes auf so, also die guckt sich so Produktionsstätten an und probiert alles Mögliche. Und die macht nämlich mindestens genauso schöne Butternocken wie der liebe Thomas. Die hat allen Ernstes eine Roasted Tomato Butter gemacht. Und
also Ofengeröstete Tomaten.
Genau. Die hat einfach Tomaten halbiert mit ein bisschen Olivenöl und mit ein bisschen Salz, Pfeffer. Ihr könnt da ein bisschen Chili dran machen. Wer möchte, kann ein paar Kräuterchen dran machen oder auch noch ein paar Kapern dazulegen. Die hat diese Tomaten einfach in den Backofen geschmissen, sodass die von oben richtig Röststoffe kriegen. Nicht schwarz, sondern so dunkles Karamell.
Und dass da auch dann einfach Flüssigkeit rausgeht.
Genau das. Und dann hat sie diese wunderbaren gerösteten Tomaten in einen Mixer gegeben, zusammen mit der Butter gemixt. Das heißt, die hat einfach nur eine Roasted Tomato Butter. Und diese Roasted Tomato Butter, die an sich schon göttlich ist, hat sie auf ein geröstetes Stück Brot gestrichen und dort legt sie ganz besondere, sehr, sehr geile Anchovies drauf. Also man kann diese Anchovies auch einfach weglassen, wenn man möchte. Aber ich denke, ich werde mir diese geröstete Tomatenbutter mit ein paar Anchovies reinziehen.
Ich möchte das auch unbedingt essen. Ich habe gerade überlegt, was man da drauf schmeißen würde, wenn man es in, ich meine, eine Olive kannst du immer drauf schmeißen, einen kleinen Kapernapfel.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich auch ein bisschen Parmesan oder irgendwie sowas.
Ich könnte mir vorstellen, dass du ein bisschen so Algenpulver oben drüber streust, wenn du einen ähnlichen Geschmacks Vibe haben möchtest.
Ich meine, sie haut im Prinzip nochmal Salz drauf, ne?
Sie haut nochmal Salz drauf und nochmal ordentlich Umami. Ich finde eine schöne Methode, wenn jemand so ein bisschen diese Anchovy-Power in eben Veggie nachbauen möchte. Schöne Methode ist ein Löffelchen weiße Miso-Paste. Und die kannst du lockerflockig mit in deine Butter reinhauen, einfach als Würzmittel. Und
wir haben noch nicht über Miso, Alter.
Miso-Butter, na klar.
Miso-Butter, geschmorte Zwiebeln in Miso-Butter, Fresse.
Oh mein Gott.
Das ist so lecker.
Das ist so unfassbar. Deine Augen leuchten wirklich stark.
Und ich verspreche auch, dass ich in der neuen Staffel bin ich nicht mehr krank.
Und naja, ich hatte gerade den Geistesblitz, dass wir mit einer Miso-Folge einsteigen.
Mm-mm.
Aber es wird was anderes.
Nein.
Es wird was anderes geben.
Also, ihr könnt jetzt mitschreiben. Nein, das noch nicht. Erstmal, während wir jetzt Pause machen, könnt ihr die Folgen wieder nachhören, wo ihr vielleicht dachtet, will ich das hören? Wollt ihr hören?
Ja, doch.
Wollt ihr auf jeden Fall? Wir haben jetzt wieder 6 Wochen Zeit, um quasi nachzuarbeiten, was vielleicht liegen geblieben ist.
Mhm.
Vielleicht auch einfach, um ein bisschen sich zu einzuigeln, um zu kochen, was auch immer. Ihr könnt uns in der Zwischenzeit auch super gerne bewerten.
Oh ja.
Und ihr könnt uns auch immer auch gerne Themenwünsche reingeben für die neue Staffel. Also wir sind da auch noch nicht ausgeplant. Wir machen weiter am 23. Januar 2025, wenn wir gerade richtig alle Vorsätze über Bord geworfen haben.
Weg damit. Und ich habe den Rotwein wieder im Glas. 2 Zigaretten gleichzeitig an.
Und das spült man dann mit einer Cola runter.
Und das Fitnessstudio eigentlich auch schon wieder gekündigt.
Genau, dann sind wir wieder
zurück.
Dann
kommen wir zurück.
Am 23. Januar. Wir gehen mit euch durch die Winterdepression, aus der Winterdepression raus.
Ja.
In die Frühjahrsmüdigkeit. Und wir kommen zurück mit I got hot sauce in my bag.
Mhm, Swag.
Hot sauce, wir sprechen über Chili-Soße.
Ja, wird mega. Sriracha, rauf und wieder runter. Gibt es eigentlich noch was anderes als Sriracha? Müssen wir über Tabasco sprechen? Ich freue mich wahnsinnig.
Geil, Tabasco, deutsches Sriracha, lieb ich komplett. Ich habe jetzt schon richtig Bock. Ich habe auch noch 2 Songs für die Playlist.
Ja, die habe ich auch noch. Wir sind ja eigentlich noch in der Butter, aber wir sind so aufgeregt.
Eigentlich sind wir noch in Staffel 3.
Wir freuen uns aber schon wirklich sehr, sehr auf die neue Staffel und wir freuen uns auf die Chilisoße. Wie gut wird das denn?
Ja, richtig geil.
Ja, und das kann man Ende Januar massiv gebrauchen. Baller einfach überall Chili-Soße drauf.
Auf jeden Fall. Ich habe 2 Songs.
Mhm.
Und meine Town-Playlist haben wir euch auch in den Shownotes wie immer verlinkt. Ich habe einmal A Tribe Called Quest mit Butter. Und dann habe ich Loyal Kana mit Ice Water.
Wup, wup.
Weil da kommt die schöne Zeile. Er singt entweder einer Freundin oder einer Frau. Oder ich bilde mir mal ein, dass er irgendwie einen Love Interest besingt. My French Vanilla Butter Pecan. Und ein French Vanilla Butter Pecan, da will ich mir einen Keks mitbacken oder ein, weiß ich nicht, irgendwas Geiles will ich damit machen.
Auf jeden Fall. Und zwar sofort. Ich habe auch 2 Songs dabei. Ich habe Miss Platinum mit Butter. Das ist einfach ein Banger. Und ich bringe ein bisschen K-Pop mit rein.
Love that.
BTS mit Butter.
Jule, das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir müssen nicht sentimental werden.
Nein, gar nicht.
Wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus und dann sehen wir uns am 23. Januar wieder und machen uns schon mal die Taschen voller Hot Sauce. Das wird schön, das wird lecker und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.